Würden Sie sagen, haben es Frauen in der Chirurgie schwerer als Männer und wenn ja, warum?
Also als ich angefangen habe in der Chirurgie, da war man wirklich als Frau eigentlich ein Kolibri.
Ich glaube, es wird besser, aber das ist noch weit davon entfernt, gut zu sein.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß.
Ihr hört die allererste Folge unserer neuen Podcast-Staffel und ich freue mich wahnsinnig auf 15 großartige neue Episoden. Wir haben wieder so viele tolle Themen mit dabei. Es wird um das Herz gehen, um den Herzinfarkt, um Gallensteine, um Wirbelsäulen-OPs. Wir schauen uns die Gynäkologie und Geburtshilfe an, da zum Beispiel mit besonderem Fokus auf die Inkontinenz- und Beckenbodenchirurgie. Es wird um die Praxisanleitung in der Pflege gehen und um das Junior-Management und mögliche Karrierewege, um nur mal so eine kleine Auswahl anzuschneiden. Herzlich willkommen an euch. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ja, wir starten heute direkt mit einem Lieblingsthema von mir, Frauen in der Chirurgie. Jetzt bin ich keine Chirurgin, muss aber sagen, dass das Thema Geschlechter in der Arbeitswelt sehr, sehr spannend ist und für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich nehme das sehr unterschiedlich wahr. Es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, da hat sich schon so einiges getan. Da sind wir auch schon Schritte gegangen. Und dann gibt es Tage, ja, da werde ich natürlich auch mit klassischen Vorurteilen konfrontiert. Frauen sind zu emotional für Führungspositionen, verhandeln in Bewerbungsgesprächen schlechter. Wir fragen uns natürlich, wie sieht das Ganze in der Chirurgie aus, generell auch in der Medizin? Und das möchte ich gerne besprechen jetzt mit zwei Expertinnen, die mir schon gegenüber sitzen. Herzlich willkommen auch an Sie, Dr. Josefa Köhne und Dr. Barbara König.
Hallo.
Hallo.
Schön, Sie hier zu haben. Ich habe gerade so gedacht, eigentlich sind Ihre Namen schon prädestiniert für einen eigenen Podcast. Köhne und König, das klingt super, oder?
König Köhne.
Können Sie direkt loslegen. Frau Dr. König, ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen. Wir haben in der vergangenen Podcast-Staffel schon gesprochen, und zwar über Adipositas und Frauengesundheit. Für alle, die Sie noch nicht kennen, sagen Sie uns gerne noch mal kurz, in welcher Klinik Sie arbeiten, in welcher Funktion und vielleicht auch, wie lange Sie schon bei Helios sind.
Ich arbeite in der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Da bin ich jetzt seit fünf Jahren aber eigentlich im Helios-Konzern. Ich habe im Helios-Klinikum Niederberg angefangen und bin in der Adipositaschirurgie tätig, als jetzt leitende Ärztin der Adipositaschirurgie. Und das haben wir da in Niederberg aufgebaut, sind dann nach Oberhausen gewechselt und haben das recht groß gemacht mittlerweile, unser Adipositas-Zentrum.
Schön, ja, und vielen Dank, dass Sie auf jeden Fall auch heute nochmal auf dem Podcast-Stuhl Platz nehmen.
Ja, schön, das freut mich auch.
Frau Dr. Köhne, wir kennen uns noch nicht. Sie sind Oberärztin für Herzchirurgie am Helios Klinikum Siegburg und verstärken dort seit vergangenem November unser Team. Wie sind Sie denn bisher angekommen? Wie waren so die ersten Monate für Sie?
Das war auf jeden Fall sehr spannend, aber es war so ein bisschen wie nach Hause zu kommen, weil mein Chef, mein Mentor seit vielen Jahren ist, den kenne ich noch aus Studentenzeiten und wir haben zusammen in Frankfurt und Bad Nauheim gearbeitet und unser leitender Oberarzt, der Dr. Sierat, der war schon mein Oberarzt in Frankfurt und noch eine Kollegin, die Frau Dr. Josic, mit der habe ich auch in Frankfurt und Bad Nauheim gearbeitet, also es war so ein bisschen in Heimathafen wieder einzufahren.
Wie schön, ja. Und hat man quasi versucht, sie auch wiederzuholen oder war einfach so, es war eine Stelle frei, Sie haben es gesehen und dachten, naja, also wenn da auch KollegInnen von mir arbeiten, dann gehe ich da
so ein bisschen beides tatsächlich.
Ja. Okay. Ja, dann steigen wir doch gerne tiefer ins Thema ein. Lange Zeit war die Medizin und vor allem die Chirurgie als Handwerk ja hauptsächlich männlich. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Quellen. Ich konzentriere mich jetzt mal auf eine, dann haben wir aber doch auch ein klares Bild. Untersuchungen sagen, dass von etwa 47.000 ausgebildeten ChirurgInnen in Deutschland nur rund so 20% Frauen sind. Wie nehmen Sie denn die Entwicklung wahr, vor allem auch bei Helios?
Also bezüglich Gesamtdeutschland muss man sagen, es wird besser. Also als ich angefangen habe in der Chirurgie, da war man wirklich als Frau eigentlich ein Kolibri, wurde auch teilweise belächelt, man wurde nicht so ganz ernst genommen, von wegen kann die das denn überhaupt? Mittlerweile muss ich sagen, interessieren sich sehr, sehr viele Frauen für die Chirurgie, was sehr gut ist. Wenn man jetzt allein nur die klinischen Zahlen guckt, also Ärztinnen und Ärzte, die in der Chirurgie in der Klinik sind, da muss man sagen, da sieht man schon eine Entwicklung. Wenn man jetzt die 2000er, 2001er Zahlen sieht, dann waren das 12.000, etwas mehr als 12.000 Männer, weniger Frauen, natürlich 1.400 Frauen, so roundabout, sprich, das waren 14%. Und wenn man dann noch in die leitenden Positionen guckt, und das ist ja das, was auch im Moment die Gesellschaft so ein bisschen umtreibt, dann waren das 5% Frauen in Leitungspositionen. Und das ist natürlich sehr viel,
natürlich
sehr
eine krasse Diskrepanz.
Das ist dann eine krasse Diskrepanz.
Ja.
Es ist immer noch krass, also eigentlich noch viel zu wenig, weil wenn man überlegt, dass wir jetzt schon mehr als 20 Jahre weiter sind, dann haben wir jetzt in der im klinischen Teil mehr als 23.000 Ärzte und Ärztinnen. Und bei den Frauen sind es gerade mal 4.120 Ärztinnen, die in der Chirurgie tätig sind. Und da sind jetzt 8% in den leitenden Positionen. Mhm. Also es sind 20% Frauenanteil und nur 8% in leitenden Positionen. Und leitende Position, denke ich, wird auch da so Oberarzt oder Oberärztin gesehen. Und das ist für diese lange Zeit eigentlich noch deutlich zu gering. Mhm. Und wir haben viele Studenten auch aus Herdecke da, auch Frauen da. Und die möchten gerne Chirurgie machen. Ja, die sind auch total interessiert, spiegeln aber zurück, dass sie selbst in der Uni noch hören, dass, ja, wenn man Chirurgie machen will, dass man eigentlich Familie und Chirurgie gar nicht übereinbringen kann. Wenn man Kinder haben will, muss man was anderes machen.
Das hört sich ja erstmal direkt nach dem K.O.-Kriterium an dann, ne?
Das ist auch so. Und wenn die mich dann da erleben in der Chirurgie, auch als leitende Ärztin der Chirurgie, dann sind die immer ganz überrascht, dass ich auch Familie habe und Kinder habe und dass das auch übereinzubringen ist. Und ich glaube, da müssen wir halt viel, viel mehr dran setzen, dass man da die Frauen mehr interessiert und auch einfach mehr ein bisschen bissiger macht, dass sie sich trotzdem trauen.
Ne? Wie nehmen Sie das wahr, Frau Köhne?
Also ich sehe, dass viele junge Kollegen weiblich sind. Das spiegeln ja auch die Zahlen an den Unis wieder, dass 2/3 weiblich sind und 1/3 nur männlich. Mhm. Aber es stimmt, je höher man die Karriereleiter geht, desto weniger sind da Frauen in der Herzchirurgie. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz besonders deutlich. Also ich bin jetzt die einzige Oberärztin bei uns an der Klinik. In meiner vorherigen Klinik waren wir zumindest zu zweit. Aber zum Beispiel davor gab es gar keine Oberärztin in einer anderen Klinik, obwohl es viele Frauen gab, die Fachärztinnen waren. Aber die sind dann leider diesen Schritt, der ist ihnen nie möglich gemacht worden, dass sie zur Oberärztin dann ernannt wurden. Und ja, das ist, glaube ich, schon noch ein Problem. Es sind, glaube ich, einmal die Möglichkeiten, die einem angeboten werden, aber auch so ein bisschen das Vertrauen in einen selber, dass man das machen kann.
Mhm. Und genau da wollen wir auch heute so ein bisschen konkreter noch drauf gucken. Jetzt gibt es in vielen Bereichen ja Netzwerke, Unterstützungsprogramme oder Ähnliches, speziell für Frauen. Gibt es das auch in der Chirurgie oder in der Medizin? Und gibt es das bei Helios?
In der Chirurgie gibt es das oder überhaupt für Frauen, die nennen sich, glaube ich, die Ärztinnen,
die Chirurginnen,
die sind, glaube ich, seit 2021 gegründet und unterstützen halt auch junge Chirurginnen, die den Weg erst gehen wollen, also Studierende, dann die schon in der Ausbildung sind, mit Hospitation, Unterstützung, wo kann man sich bewerben, wo sind Stellen frei, das gibt's, was auch extrem wichtig ist. Bei Helios selber, es gibt natürlich Förderungen innerhalb der Kliniken. Es gibt auch Chefärzte, die Frauen auch speziell fördern und sagen, ja, die gehören in mein Team, auch wenn sie schwanger werden könnten, das ist egal. Aber dass es so ein richtiges Netzwerk gibt, dass man Frauen auch aus anderen Kliniken und anderen Bereichen irgendwie zusammenbringt und dass sie dann auch da eine Förderung erhalten, also sprich rein in der Chirurgie, eher nicht. Also die klassischen Fortbildungen, Managerfortbildungen und sonstiges, das gibt's auch für die Chirurgen. Aber dass die Frauen da eine spezielle Förderung erhalten, gibt's, glaube ich, nicht.
Dann wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit, das auch mal zu initiieren, ja, sozusagen.
Ja.
Ja, glauben Sie denn, dass das hilfreich wäre?
Ich glaube schon, dass das hilfreich ist, weil unter den männlichen Kollegen gibt es ja solche Netzwerke auch. Und ich glaube, Frauen müssten da schon manchmal ein bisschen mehr zueinander rücken und sich gemeinsam stark machen. Ne? Aber man muss, finde ich, immer so ein bisschen auch aufpassen, dass das nicht einen zu überschießenden Charakter hat. Ne? Ich fände es gut, wenn es sowas von Helios auch geben würde, dass das da ein bisschen unterstützt wird. Ja.
Okay, um nochmal so ein bisschen auch zu schauen, wo Sie persönlich herkommen. Sie sind im Ruhrgebiet geboren, waren dann für Ihre Ausbildung in Frankfurt am Main und danach ging es für die Weiterbildung nach Kapstadt. Warum haben Sie sich denn für die Chirurgie entschieden und auch vielleicht, was hat Sie dann in Ihrer Auslandserfahrung besonders geprägt?
Mein Vater ist Chirurg gewesen und das war für mich eigentlich immer klar, dass ich, nachdem ich Ballerina werden wollte, Ärztin werden wollte, dass ich Chirurgin werde, weil ich glaube, ich ein handwerkliches Geschick habe und Chirurgie natürlich auch handwerklich ist und ich meine Erfolge sehen muss. Also ich muss wissen danach, dass es funktioniert hat oder manchmal leider eben auch nicht. Und deshalb war Chirurgie immer klar. Und Herzchirurgie war dann eigentlich ganz zufällig während des Studiums. Kurz vorm Physikum hat mich eine Freundin angesprochen, dass es einen Studentenjob in der Herzchirurgie gibt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich gedacht, nur warum nicht? Und da habe ich dann während meines Studiums 4 Jahre lang im OP gearbeitet und habe dann ein Angebot von dem damaligen Chef bekommen. Und nachdem ich in Südafrika das erste Mal war, ich war 2-mal da, war ich auch in der Herzchirurgie. Dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich mal aus.
Und was haben Sie da mitgenommen? Was hat Sie vielleicht zum einen besonders begeistert? Und was wiederum war vielleicht auch eine Herausforderung? Ich denke natürlich jetzt auch einfach an kulturelle Unterschiede vielleicht.
Also in Kapstadt hat mich auf jeden Fall begeistert, wie fröhlich die Menschen da sind, obwohl es ihnen oftmals sehr, sehr schlecht geht. Das war wirklich immer sehr schön anzusehen und auch diese Dankbarkeit, wenn man ihnen geholfen hat, das war ganz anders, als es hier in Deutschland ist. Bei meinem zweiten Aufenthalt in Südafrika habe ich an der Uni geforscht, da habe ich nicht mit Patienten direkt gearbeitet, aber das war auch eine tolle Erfahrung, wie man in einem Drittweltland Projekte auf die Beine stellt. Ne? Das ist natürlich mit ganz anderen Hürden verbunden, als das hier in Europa ist. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hatte da tolle Kollegen, bin da super unterstützt worden und das war auf jeden Fall eine große Bereicherung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich war auch längere Zeit im Studium im Ausland und das ist auf mehreren Ebenen immer so hilfreich. Also man denkt immer wieder gern zurück und das sind einfach ja Erinnerungen und Prägungen, die bleiben.
Auf jeden Fall.
Frau König, von Ihnen weiß ich aus der letzten Folge, ja, dass Sie schon immer Medizin studieren wollten. Es gab auch keinen Plan B und die Chirurgie hat Sie ja auch schon früh fasziniert. Gestartet sind Sie in der Knochenchirurgie und haben gesagt, ja, dass das eher so ein bisschen ungewöhnlich war und auch ein härterer Job. Und danach ging es in die Allgemein- und Viszeralchirurgie. Das haben Sie auch so ein bisschen als herausfordernd beschrieben. Wieso?
Ja, herausfordernd war erstmal die Traumatologie, also Knochenchirurgie, weil es halt schon auch körperlich anstrengend ist, aber viel mit Technik zu tun hat. Also das heißt nicht, dass Frauen das nicht können, das ist halt viel Technik. Und halt auch, naja gut, die Chirurgen früher waren halt auch ein bisschen derber. Ja, und da musste man schon auch mal das eine oder andere schlucken oder schlagfertiger werden, damit man ja nicht als kleine Maus daneben steht. Mhm. Die Viszeralchirurgie ist halt schon herausfordernd, weil das halt ein Gebiet ist, wo man auch wie bei der Herzchirurgie halt auch an großen Organen operiert. Und wenn da mal was passiert, dann ist das auch ja, für den Patienten nicht ganz so gut. Das kann auch dann nicht ganz so gut ausgehen. Das ist schon sehr spannend und erfordert halt sehr viel Konzentration, sehr viel Feingefühl. Und das war halt schon eine Herausforderung.
Mhm. Würden Sie denn sagen, dass Ihr Geschlecht Ihre Entscheidung beeinflusst hat, wenn man das denn so sehen kann aus der Perspektive?
Nee, die Entscheidung jetzt letztendlich nicht, weil in die Chirurgie zu gehen war ja eher ungewöhnlich. Also zumindest zu dieser Zeit noch eher ungewöhnlich. Da habe ich mir über mein Geschlecht oder das Geschlecht der anderen überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Für mich war klar, das will ich machen und habe auch nie damit gerechnet, dass das vielleicht irgendwann mal ein Grund sein könnte, warum man nicht in andere Positionen kommen kann. Mhm. Und ich muss zu meinem Teil sagen, dass ich halt immer sehr nette Chefärzte hatte, die Frauen auch in der Traumatologie in den Führungspositionen gesehen haben. Auch der damalige Chef, wo ich in der Viszeralchirurgie angefangen habe, war ebenfalls so. Mhm. Hat gefördert, wenn er gesehen hat, dass man seine Leistung auch bringt und auch gut ist. Und ich habe das immer eigentlich positiv erfahren. Ja, also ich habe nie eigentlich bis auf bei einem Oberarzt mal nie negative Erfahrungen gemacht, dass ich jetzt eine Frau bin.
Mhm. Wie war das bei Ihnen, Frau Köhne?
Also ich habe auch immer sehr viel Glück gehabt mit männlichen Kollegen, die mich unterstützt haben. Mein jetziger Chef auf jeden Fall ganz voran und auch der Chef davor, die haben mir immer Möglichkeiten gegeben, mich weiterzuentwickeln. Das war wirklich immer ganz toll. Aber ich habe von anderen Kollegen oftmals doch den ein oder anderen blöden Spruch bekommen, warum das denn so ist. Das konnte auf keinen Fall mit meinen Fähigkeiten zu tun haben, sondern eher mit Fähigkeiten außerhalb der Klinik, wurde mir öftermals unterstellt, was ich total schade finde und natürlich auch total diskriminierend ist. Ne? Aber davon darf man sich nicht beeinträchtigen lassen, dann muss man einfach seinen Weg weiter verfolgen. Und wenn man jemanden hat, der einen da unterstützt und zur Seite steht, ist das natürlich dann auch deutlich einfacher.
Haben Sie mal 1-2 Beispiele für so stereotype Aussagen, mit denen Sie schon auch konfrontiert worden sind?
Ja, mir wurde mehrfach von Kollegen gesagt, dass ich nur gefördert würde, weil ich mit meinem Oberarzt ins Bett gehen würde.
Oh je, okay, also das ist schon direkt die richtig harte also Nummer sozusagen.
Ins Gesicht gesagt,
okay. Ja. Oh, Wahnsinn, okay. Wie ist das bei Ihnen?
Habe ich so nicht erlebt. Ich hatte nur mit einem Oberarzt Probleme, der, als ich ein kleines Kind hatte, die schon mit 8 Monaten in die Kita gegangen ist und ich dann unter Druck stand, gesagt hat, die Familie kann ja nicht vorgehen, sie wollen ja Chirurgin werden. Also das waren dann solche typischen Sprüche, die man sich so anhören musste. Hast ja ein Kind, dann bleib doch zu Hause. Mhm. Ja, aber das war wirklich nur ein Oberarzt, der da in die Richtung so ein bisschen geschossen hat.
Aber trotzdem auch Wahnsinn, was für persönliche Überschreitungen da stattfinden. Ne? Also das ist ja auf mehreren Ebenen ziemlich heftig. Ich frage mich tatsächlich auch, ob sowas noch vorhanden ist, weil ich hatte mal was dazu gelesen, dass man sagt, naja, Chirurginnen, ne, das ist deshalb schwierig, weil lange Zeiten im OP, ja, also man muss besonders fit sein, sowohl körperlich als auch mental. Würden Sie sagen, sowas herrscht noch vor oder eher nicht?
Die Aussage ist schon richtig, man muss fit sein, auch mental fit sein. Das betrifft aber nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Ja, also es gilt für beide Geschlechter. Aber das ist keine Herausforderung für eine Frau. Eine Frau kann das genauso gut wie ein Mann. Würde ich nicht als Ausschlusskriterien sehen, warum Frauen das nicht könnten.
Nee, ich auch nicht. Ich frage mich nur, ob man damit grundsätzlich auch noch konfrontiert wird sozusagen.
Durchaus. Im Moment in der aktuellen Klinik nicht, davor in der Klinik tatsächlich auch nicht, weil ich, wie gesagt, das beides Chefs sind, die da keine Unterschiede machen, die immer gerne auch mit Frauen zusammengearbeitet haben und auch gesehen haben, dass Frauen andere Stärken haben und das eher als Bereicherung fürs Team gesehen haben. Aber ich kenne das aus einer vorherigen Arbeitsstelle, dass das auf jeden Fall immer ein Grund gewesen ist, warum man Frauen auch nicht in leitende Positionen gelassen hat.
Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich finde, es hat sich schon viel getan und trotzdem haben wir gerade sehr gute Beispiele, die eben immer auch noch da sind und wo Sie selber auch Erfahrungen mitgemacht haben. Wenn ich das gerade nochmal einordnen darf mit der Bewertung, ne, Sie gehen ja nur mit Person XY ins Bett. Ich habe halt trotzdem das Gefühl, dass auch da die Bewertung und die Perspektive sehr unterschiedlich ist, weil wenn man es über Frauen sagt, hat es immer direkt diesen, naja, negativ behafteten Stempel. Und wenn es aber bei einem Mann ist, dann ist es eher, ja, wow, da hat ja hier was irgendwie gerissen, ne? Also das ist zumindest in meiner Generation durchaus noch irgendwie unterwegs als Spruch. Also
das hat ja, also es ist ja nicht mal nur im beruflichen Umfeld so, das ist ja privat auch so, ne? Wenn Männer viele Frauen haben, sind die tolle Hengste. Und wenn es Frauen sind, dann sind es... Möchte ich jetzt nicht sagen.
Nee, genau. Bitch. Ich glaube, wir wissen, was wir meinen.
Genau. Also ich glaube, es wird besser, auf jeden Fall, aber das ist noch weit davon entfernt.
Ist noch Luft nach oben, absolut. Würden Sie denn sagen, es gibt auch PatientInnen, die auch anders auf einen weiblichen Operateur oder eine Ärztin reagieren?
Ja, es gibt's bestimmt. Also in der früheren Zeit war es so, dass wenn Visite war, ich mit einem Pfleger, einer Schwester zur Visite gegangen bin, dann wurde ich hinterher gefragt, ob ich das Fenster mal aufmachen könnte und wann denn die Visite stattfindet. Heutzutage, mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich jetzt einen sehr kleinen Bereich bekleide mit der Adipositaschirurgie. Da werde ich halt auch als Ärztin wahrgenommen. Ich werde gefragt, ob ich sie denn auch operiere oder ihn operiere. Da ist es nicht mehr so, aber vorher war es tatsächlich so, dass man eigentlich gar nicht so richtig als Chirurgin wahrgenommen wurde, weil das passte nicht in das Bild. Gerade der älteren Patienten passte das nicht.
Frau Köhne, Sie nicken?
Ja, es ist mir durchaus auch schon öfter passiert. Und heute, finde ich, ist es aber manchmal so ein bisschen eher so, dass die mit Erstaunen dann sagen, ach, eine Frau operiert mich, das finde ich ja toll. Mhm. Also das hat sich so ein bisschen geändert, vielleicht immer noch so ein bisschen skeptisch, aber nicht negativ unbedingt, ne? Und gut, in der Herzchirurgie ist das Klientel ja auch meistens etwas älter. Ich finde, so ein bisschen hat sich, wie gesagt, zu einem positiven Erstauntsein verändert. Aber ich kenne auch die Sprüche, Sie wollen mich operieren, Sie sind doch eine Frau.
Okay, also auch da gibt es nach wie vor beides. Aber trotzdem fand ich eben das Beispiel davor sehr schön, weil das zeigt ja wirklich, dass da auch einfach ein Shift stattfindet.
Ja,
ne? Im März hatten wir ja den Internationalen Frauentag als auch den Equal Pay Day. Und ja, gerade letzterer macht ja darauf aufmerksam, dass wir Frauen im Durchschnitt eben weniger verdienen als Männer, und zwar für die gleiche Arbeit. Was ist da Ihr persönlicher Eindruck in der Chirurgie? Und zwar nicht nur finanziell gesehen, sondern auch im Hinblick auf Karrierestufen und Anerkennung.
Ich glaube, durch die Tarifverträge ist das ja schon relativ geregelt, ne? Und da kriegen also Assistenzärzte und Fachärzte, wenn die nach Tarif bezahlt werden, ja das Gleiche. Also da ist, glaube ich, kein Unterschied. Das ist dann auf oberärztlicher Ebene, wenn man außertarifliche Verträge hat, da gibt es dann natürlich ein bisschen mehr Spielraum. Da aber die meisten Leute nicht über Geld reden, könnte ich da jetzt nicht sagen, ob ich jetzt weniger verdiene als meine Kollegen.
Auch da haben wir noch ein bisschen was zu tun in Deutschland. Ich weiß auch nicht, dass das anders ist in anderen Ländern.
Ja.
Ja, ich sehe das auch so. Also Tarifverträge sind transparent. Ja, das kann man tatsächlich sehen, dass beide Geschlechter gleichberechtigt sind. Was auffällig ist, ist tatsächlich, dass Frauen, glaube ich, immer noch einen Nachholbedarf haben in der Verhandlungstechnik. Das ist für Frauen deutlich schwieriger, weil sie doch eher zurückschrecken, in die Konfrontation zu gehen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Schulung, denke ich. Aber das kommt. Gerade in den leitenden Positionen wird das immer besser.
Mhm. Ich finde das eher krass, einfach auch, wie früh wir geprägt sind, ne? Weil so viel fängt halt im Kleinkindalter schon an. Und ich weiß nicht, also als ich angefangen habe, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, hatte ich so viele Aha-Momente und gleichzeitig aber auch Verständnis, vielleicht für mich als Mensch und auch für, ja, die Gesellschaft, weil, ja, wir einfach so viel unbewusst erstmal nicht mitkriegen im Leben. Und dann, wenn man es weiß, hat man natürlich eine gute Gelegenheit eben zu sagen, jetzt mache ich es anders.
Ja, ne? Das ist so.
Ich weiß nicht, wie Sie im OP regelmäßig aufgestellt sind, ob es da auch reine Frauen- und Männerteams gibt oder ob Sie bei der Planung ausgewogen darauf achten, dass eben alle Geschlechter vertreten sind. Ja, wie ist das bei Ihnen und würden Sie auch sagen, dass Frauen anders arbeiten im OP?
Bei uns ist es so, also aus dem Krupp-Krankenhaus, wo ich vorher war, kann ich sagen, dass wir viele Frauen hatten. Also wir waren teilweise 50-50. Da war es tatsächlich so häufiger so, dass man reine Frauenteams hatte. Und wenn ein Mann da reinkam, natürlich auch der Spruch, hi, da kommt der Quotenmann. Genauso wie es manchmal die Quotenfrau ist. Jetzt in Oberhausen haben wir jetzt Gott sei Dank eine junge Assistentin eingestellt, auch als Frau, sonst waren es nur Männer, da war ich eigentlich auch die Quotenfrau. Da ist es jetzt schon so, dass sich das Bild auch so ein bisschen verändert, dass auch Frauen jetzt auch in Oberhausen ein bisschen mehr präsent sind. Von der Stimmung her würde ich sagen, ist es im OP tatsächlich so, dass Frauen ein bisschen mehr ausgleichen. Also die Stimmung ist ein bisschen ruhiger, ja, vielleicht ein bisschen feiner, ein bisschen, hey, das ist jetzt super geworden, das sieht gut aus, guter Schlag, ja, und solche Dinge. Wenn reine Männerteams sind, gut, da bin ich nicht dabei. Ich glaube, da geht es auch manchmal etwas handfester zu. Könnte ich mir gut vorstellen.
Bei uns ist es ganz gemischt. Also da wird aber auch nicht explizit jetzt drauf geachtet, dass es reine Frauen- oder Männerteams sind. Es kommt ja immer auch drauf an, wer da ist, weil natürlich Leute im Dienst frei sind, im Urlaub sind. Das wird einfach bunt gemischt. Und wir haben ja ein relativ großes Aufkommen im OP. Wir haben ja die OP-Pflege. Da sind in Siegburg auch viele Frauen und Männer. Mhm. Das ist auch sehr gemischt. Und dann haben wir die Anästhesie und noch die Kardiotechnik ja bei uns, bei unseren Operationen. Und es kommt schon mal vor, dass es dann ein eingeschlechtliches Team ist, aber das ist eher selten. Aber ich arbeite mit beiden gerne zusammen und ich finde auch, die Stimmung kann mal so sein. Das hängt ja auch immer von den Eingriffen ab und wie gut sich das Team kennt. Und
was in diesem Zusammenhang auch ganz interessant ist, wenn man mal überlegt, wie die Teams arbeiten, es gibt jetzt aktuell eine Veröffentlichung über eine große retrospektive Kohortenstudie, wo man einfach mal geguckt hat in Kanada im Jahre 2007 bis 2019, wie viele Patienten sind operiert worden. Großes Portfolio, 25 verschiedene Operationen waren dabei, auch Notfalloperationen. Mhm. Und da haben die über 1 Million Patienten eingeschlossen, also Operationen eingeschlossen. Und dann mal geguckt, wie war das Outcome der Patienten, wenn sie von Frauen operiert worden sind oder von Männern, das Chirurginnen und Chirurgen. Und da muss man sagen, da war der Anteil der Frauenoperationen bei 150, 151.000, bei den Männern 1,1 Millionen, glaube ich. Und da hat man tatsächlich sehen können, dass die Patienten, die von Frauen operiert worden sind, ein besseres Outcome einmal nach 90 Tagen und auch nach einem Jahr nach der Operation hatten, was bezogen wurde auf Sterblichkeit oder auch auf postoperative Komplikationen. Kritisch muss man natürlich sagen, die Zahlen sind noch gering, was die Operation der Frauen betrifft. Aber das finde ich schon, ist eine ganz interessante Untersuchung, die auch über viele, viele Jahre geht. Und das wird spannend zu sein, zu gucken, A, wie ist der weitere Verlauf? Also über ein Jahr hinaus haben die Patienten dann auch vielleicht bei Krebserkrankungen ein besseres Outcome? Und B, wie sieht es aus, wenn immer mehr Frauen in die Chirurgie kommen und sich die Zahlen halt der Operationen, die durch Frauen getätigt werden, deutlich steigert? Also das wird noch ein ganz, ganz spannendes Thema.
Finde ich auch sehr interessant, vor allen Dingen, weil es auch nicht nur die Thematik ist, dass man vielleicht gefragt hat, wie ging es Ihnen danach? Ne? Dann sind wir ja wieder direkt eher so auf dieser Ebene und Empathie, sondern das ist ja wirklich faktenbasiert. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend.
Das war sehr interessant.
Ja, wie funktioniert denn vielleicht die Zusammenarbeit ganz allgemein im Klinikalltag? Sie arbeiten ja auch interdisziplinär oft zusammen.
Mal so würde ich sagen. Also ist oftmals gut, aber es ist manchmal hängt es ja wirklich einfach von Sympathien und Antipathien ab, wie gut Gespräch verläuft. Ne? Das ist ja im normalen Leben auch so. Aber im Großen und Ganzen versuchen immer alle an einem Strang zu ziehen und dann irgendwie das Beste für den Patienten rauszuholen. Mhm. Und da muss man dann auch manchmal seine persönlichen
Befindlichkeiten
genau dann hinten anstellen.
Wie erleben Sie das, Frau König?
Ja, ist eigentlich auch so. Also ich meine, ich bin in einer kleineren Klinik, das ist nicht ganz so wie so eine Uniklinik. Da kennt man eigentlich jeden, auch wenn nicht gerade vom Namen, aber zumindest vom Gesicht her, sodass die Wege der Interdisziplinarität eigentlich immer sehr kurz sind. Also man kann direkt, egal in welcher Ebene jemand ansprechen, mit einem Problem kommen oder einen Patienten vorstellen, das funktioniert eigentlich sehr gut.
In manchen Bereichen gehen wir bei Helios ja geschlechtsspezifische Ungleichheiten schon so gezielt auch an. Wie können denn Krankenhäuser generell besser auf die Bedürfnisse von Frauen ja in der Chirurgie eingehen, sowohl in Bezug auf Ausbildung, aber auch auf die Gewinnung von Fachkräften?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das fängt bei den Studierenden an, die viele Kliniken halt auch besuchen und ihre Tertiale da ableisten, dass man die halt auch schon an die Hand nimmt und für die Chirurgie, die ja wirklich kränkelt, was auch den Nachwuchs betrifft, mehr fördert, mehr Programme aufstellt, auch gerade während des Studiums vielleicht auch da schon anfängt, Nahtprogramme oder Sonstiges einzuführen, dass die einfach mal an dieses Handling kommen, was kann ich denn tun? Und wenn ich dann in OP komme, da kann ich dann schon was. Ich kann schon nähen und stehe da nicht und habe eine zitternde Hand, weil ich noch nie einen Nadelhalter in der Hand hatte. Und das Gleiche gilt halt auch, wenn man junge Assistenten hat, dass man da tatsächlich guckt, dass man die jungen Assistenten ranführt, die Assistentinnen auch. Ja, dass man sie ranführt, dass man sie machen lässt, dass man nicht sagt, komm, guck dir das erstmal nochmal an, sondern nimm es in die Hand und tu's. Ja, und das ist halt das Problem bei Frauen. Wir sind häufig, also zumindest die, die ich kenne und auch aus meiner eigenen Entwicklung, mach du jetzt mal die Leisten, Hernie. Ich guck erst mal nach. Ich guck noch mal. Ich habe das jetzt erst zweimal gesehen. Ich guck noch mal. Sagt man das einem jungen Kollegen, der genau vom Stand her genauso ist, der sagt, ja komm, gib daher das Messer her, ich mach's. Ja, das ist tatsächlich so, dass Frauen eher zum Skalpell greifen, wenn sie sich sicher sind, dass sie es können oder dass sie schon einigermaßen gut sind darin. Und Männer neigen dazu, sie tun's, weil durch das Tun lernt man's. Und das ist halt was man den Frauen an die Hand geben muss. Sie müssen's tun und sie müssen sich trauen. Und ich glaube, dass da Förderprogramme echt nötig sind, den Frauen das wirklich klar zu machen. Hey, ihr seid gut. Ja, ihr werdet gut, ihr werdet genauso gut, vielleicht auch besser.
Wir kommen jetzt langsam schon so Richtung Ende unserer Folge. Vielleicht, wir haben nämlich einige Themen angeschnitten, aber wenn wir nochmal so insgesamt zusammenfassen könnten, würden Sie sagen, haben es Frauen in der Chirurgie schwerer als Männer und wenn ja, warum?
Ich glaube, dass Frauen in der Chirurgie oder vielleicht in der Medizin generell oder im Berufsleben oftmals mehr zeigen müssen als Männer, um akzeptiert zu werden. Das ist, glaube ich, eine Sache, die das vielleicht dadurch etwas schwieriger macht, dass man sein Können ein bisschen stärker unter Beweis stellen muss. Aber ich finde, für mich war es immer relativ einfach, weil ich immer jemanden hatte, der an mich geglaubt hat. Und mein Chef zum Beispiel, der wusste, das habe ich gestern schon zu Frau König gesagt, der wusste immer vor mir, was ich konnte. Und wenn man so jemanden hat, ist es natürlich leicht, an sich zu glauben und auch den nächsten Schritt dann zu gehen, auch wenn der manchmal vielleicht ein bisschen unsicher ist.
Das bestätigt ja auch total, was Sie sagen, Frau König. Diesen Zuspruch und auch vielleicht dieses, eine andere Person sieht was in mir und auch das, finde ich, kann ja so von der Energie herüberschwappen. Ne? Und ich glaube, dann traut man sich eben auch deswegen mehr zu, wenn jemand anderem einem das auf mehreren Ebenen signalisiert.
Auf jeden Fall. Und ansonsten glaube ich, dass grundsätzlich die Möglichkeiten die gleichen sind. Aber ich glaube, wir müssen auch manchmal ein bisschen an unserem Selbstbewusstsein arbeiten. Und wie Frau König das eben schon gesagt hat, ne, manchmal so über den eigenen Schatten springen. Und selbst wenn man sich nicht 100% sicher ist, also immer muss natürlich die Patientensicherheit als erstes stehen. Ne? Aber dass man vielleicht, auch wenn man es nur zweimal gesehen hat, man nicht nochmal ein drittes, viertes Mal zugucken muss, sondern das dritte Mal einfach selber machen muss. Ne? Es ist ja immer jemand dabei, der einen im Notfall unter die Arme greifen kann. Ne? Es ist ja selten so, dass man da wirklich ganz alleine auf weiter Flur ist. Und ich glaube, also man muss Chancen angeboten bekommen, aber man muss sie auch selbst ergreifen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft, egal ob beruflich oder privat?
Ja, dass einfach Gleichberechtigung normaler ist, ne? Dass das nicht, also auch ich finde das eine total tolle Sache, dass das hier heute besprochen wird, aber das heißt ja, da fehlt noch was, ne? Und das sollte einfach irgendwie selbstverständlich sein, dass Frauen und Männer die Arbeit gleich gut absolvieren können, ne? Und dass es da keine Unterschiede gibt. Und Männer haben andere Stärken, die Frauen vielleicht nicht haben. Dafür haben Frauen andere Stärken, die Männer eben nicht haben, ne? Und ich finde, man sollte lieber gucken, dass man diese Stärken kombiniert und nicht das irgendwie als Negativkriterium sieht, ne?
Absolut. Frau König, wie ist das bei Ihnen?
Was ich mir eigentlich für die Zukunft, also für die baldige, nahe Zukunft wünsche, ist, dass ja natürlich Frauen unterstützt werden, das ist ganz klar, aber nicht nur im Bereich der Chirurgie, also in dem Tun, was sie jeden Tag ableisten sollen, sondern dass sie auch im Umfeld unterstützt werden. Weil das Problem der Frauen ist halt, sie werden schwanger, sie werden fremdbestimmt aus dem Beruf rausgenommen und es ist fremdbestimmt. Also ich kann sagen, ich habe 2 Schwangerschaften hinter mir und habe bis zum 8. Monat gearbeitet, heimlich, und bin dann zur Verwaltung gegangen und habe gesagt, übrigens, ich muss jetzt in Mutterschutz. Ich wusste gar nicht, dass ich schwanger bin. Das wussten nur ganz wenige Personen, weil man natürlich gewisse Eingriffe dann nicht machen sollte. Aber man kann als Frau auch in der Schwangerschaft weiterarbeiten, auch als Chirurgin weiterarbeiten. Und ich glaube, Frauen brauchen ein Drumherum. Sie brauchen einen guten Support, was Familie betrifft, weil Chirurgie und Familie ist vereinbar. Das kann ich sagen. Ich habe aber auch ein gutes Netzwerk gehabt. Und ich glaube, dass halt auch da die Politik kommen muss, dass sie den Männern hilft, in den Elternzeit zu gehen, ohne dass ein geringeres Gehalt, was die Frau vielleicht hatte, wenn es denn so ist, in der Chirurgie Gott sei Dank nicht oder in Medizin, dass die dann trotzdem auch ein halbes Jahr Elternzeit machen könnten, ohne dass irgendwelche Abstriche stattfinden. Und ich glaube, wenn es da ein globales Umdenken gibt, dass Frauen dort gestärkt werden, dann haben wir einen guten Weg, auch meinetwegen 50-50 Frauen oder 40-60 Frauen. Also von Parität halte ich nicht viel. Ich finde, die Leistung muss stimmen und das Können muss stimmen. Dann hat man auch eine gute Chance, immer mehr Frauen in die Chirurgie zu kriegen, aber nicht mit irgendwelchen Zahlen, die man erreichen muss.
Da sind wir ja auch dann direkt wieder beim reinen Leistungsthema eben. Genau. Ne? Ja, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen beiden weiterreden. Es ist ein total tolles Thema, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir eben zu Ende kommen. Vielleicht zum Schluss noch eine Botschaft. Frau König, Sie hatten gerade schon so ein bisschen auch einen Ratschlag oder Ermutigungen gegeben. Frau Köhne, was können denn andere Frauen machen, damit sie sich eben in ihrer Karriere ermutigt fühlen und insbesondere auch eben vielleicht in die Chirurgie gehen?
Ich glaube, ältere Kolleginnen sollten Jüngere unterstützen, wie die Frau König das auch schon gesagt hat. Ich denke aber auch, dass andere Arbeitsmodelle möglich sein müssen, ne? In der Chirurgie wird immer gesagt, man muss 100% arbeiten, sonst kann man das nicht machen. Ich glaube, da muss es auch noch ein bisschen eine Veränderung geben, dass auch Teilzeit so möglich ist. Und in meinen Augen ist das auch möglich als Chirurgin oder als Ärztin.
Ja, es schließt so ein bisschen an das an, was Frau König gesagt hat. Also es muss politisch noch einiges passieren. Es muss dann aber auch von oben von den Häusern passieren und aber eben auch gesellschaftlich und auf persönlicher Ebene.
Und in den Köpfen der Chefärzte und der wenigen, sehr, sehr wenigen Chefärztinnen. Mhm. Ja, weil das ist halt das Hauptproblem. Der Kopf muss mitgehen, der muss modern werden. Und wenn der das schafft, das umzuswitchen, dann haben Frauen und auch Männer in Teilzeit Möglichkeiten. Es sind ja nicht nur Frauen, die Teilzeit wollen, sondern Work-Life-Balance ist ja ein Riesenthema, wo wir alle mit kämpfen und das in unserer Riege eigentlich nicht verstehen, weil wir haben halt geschackert bis zum geht nicht mehr, um das zu erreichen. Aber ich denke, dass das halt auch was ist, was man auch Männern anbieten muss, nicht nur den Frauen, weil Teilzeit oder Work-Life-Balance ist unheimlich wichtig.
Absolut, ja. Absolut. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein phänomenaler Start mit Ihnen beiden. Vielen Dank für die persönlichen Einblicke. Ich hoffe sehr, dass wir andere Frauen mit dieser Folge ermutigen können und natürlich auch nochmal Männer begeistern. Vielleicht dafür, dass sie sich in Zukunft auch noch ein bisschen öfter für Frauen stark machen. Sie haben da so viele schöne Beispiele genannt, Frau Köhne. Ich glaube, dann haben wir schon auch viel erreicht, wenn da eben ja das Umdenken noch ein bisschen mehr angeregt wird. Dr. Barbara König, leitende Ärztin des Adipositas-Zentrums, und Dr. Josefa Köhne, Oberärztin der Herzchirurgie, jeweils aus unseren Helios-Kliniken in Siegburg und Oberhausen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und wir bleiben auch erstmal bei einem weiblichen Thema. Für die nächste Episode geht's in die Gynäkologie und in die Geburtshilfe. Trotzdem ja ein Thema, wovon sich hoffentlich alle Geschlechter angesprochen fühlen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns und hört auch sehr gerne das nächste Mal wieder rein. Bleibt gesund und bis ganz bald.
Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.